Ich würde gerne eine neue Serie anfangen. Und zwar will ich irgendwie über Leben sprechen. Also irgendwie ziemlich umfassend. Ich versuche es ein bisschen deutlicher zu machen. Irgendwie, Leben ist was Spannendes. Und Leben hat so viele Aspekte von jung sein, Ziele haben, älter werden, mit dem umgehen müssen, von geprägt sein, von geprägt werden, von andere prägen wollen, von irgendwie von Zerbrechlichkeit im Leben, von Siegen und Niederlagen, die wir im Leben erleben und wie wir gut damit umgehen. Und es gibt so ein paar Themen, die ich bewusst herausgreifen will. Das eine sind Lebenslinien. Also irgendwie, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Ich bin eingebettet irgendwie in Leute, die vor mir waren oder in Leute, die nach mir kommen. Ich würde irgendwie gerne über Lebensfülle sprechen, weil ich glaube, dass irgendwie hat jeder dieses Ziel, also irgendwie gut zu enden und am Ende echt sagen zu können, ich bin echt lebenssatt. Also nicht pappsatt, sondern ich habe echt Leben in Fülle gehabt. Und irgendwie da ist was in meinem Leben, wo ich zurückschaue und ich sehe so viel Schönes. So viel Schönes, was ich erleben durfte, was ich erlebt habe, was ich bewirken konnte. Irgendwie hat es auch was mit Aufgaben zu tun, zu sagen, ich habe irgendwie eine Lebensaufgabe. Es gibt etwas, das gehört mir. Und das liegt tatsächlich in meiner Hand, damit dieser Traum nicht nur Traum bleibt, sondern Realität wird. Ich würde irgendwie gerne über Lebensbaustellen sprechen. Also weil ich tief davon überzeugt bin, dass egal wie oft du Gott in dein Leben eingeladen hast, dass jeder Mensch in seinem Leben so ein paar Baustellen hat, die scheinbar bleiben. Und wie gehe ich mit solchen Lebensbaustellen um? Und irgendwie auch über Lebensabschnitte. So. Genau, also es geht irgendwie um dieses große Thema Leben und ich würde heute gerne anfangen mit dem Thema Lebenslinien. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Wer nicht da war, wir hatten den Marc Schröder da, Regionalleiter aus Leipzig. Und der hat auch über dieses Thema, wer bin ich, wirklich sehr stark gesprochen. Also ansonsten, wer weiter hinten guckt, irgendwo sind da echt auch starke Sachen von der Svenja oder von mir, aber das ist wirklich auch nochmal empfehlenswert. Wer bin ich? Aber so diese Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und meistens ist es so, die Frage, wo gehe ich hin, die können wir einfacher beantworten. Weil das hat irgendwie was mit Zielen zu tun. Was will ich erreichen? Wo will ich hin? Von was träume ich? Was sind Visionen? Wo sind Leute, die mich inspiriert haben, denen ich irgendwie nacheifern will? Aber es gibt diese Frage, wo komme ich her? Und ich finde, es gibt eine spannende Geschichte oder ein paar spannende Geschichten in Israel, in der Bibel, und die würde ich gerne mit uns anschauen. Das erste ist 2. Mose, Kapitel 3 und ab Vers 13 bis 16. Und da ist Mose in einem Gespräch mit Gott, und die Vorgeschichte ist, er war in Ägypten, ist dort groß geworden, ist ausgebildet worden an der besten Ausbildungsstätte der damaligen Zeit, was Wissen anging, was Kriegsführung anging. Er war Elite, hat ein Herz für sein Volk bekommen, wollte denen irgendwie was Gutes tun, hat so einen Ägypter erschlagen, musste fliehen. hat 40 Jahre lang die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Und irgendwie, wenn es stimmt, dass Umgang abfärbt, dann... Also ist da ja auch was dran. Und auf jeden Fall war er da und hat diese Begegnung und er hatte diese Geschichte, wo er herkommt. Ausgebildet von den Besten, einen Fehler gemacht, der ihm wahrscheinlich eine Ewigkeit anhängt. Jeder im Volk wird sich erinnern, dass Mose, der ja aufgenommen wurde im Hause des Pharaos, einen Ägypter erschlagen hat. Er war nicht jemand aus der Versenkung, er war eine nationale Größe. Er war bekannt, jeder kannte diese Geschichte, deshalb ist er ja auch geflohen. Und dann ist er in diesem Gespräch, 2. Mose 3, und dann heißt es, und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie fragen mich, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist sein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, an dem ihr an mich gedenken sollt von Generation zu Generation. Und ich finde, das sind wirklich ein paar spannende Dinge drin. Das erste ist, dass Gott sich als Ich Bin vorstellt. Was irgendwie bedeutet, Gott weiß, wer er ist. Und er definiert sich nicht über sein Tun. Also er sagt nicht, sagt, der das und das tut, sendet mich. Kennen wir das so, wenn wir jemanden fragen, und wer bist du? Dass Leute oft antworten mit, ich bin Geschäftsführer oder ich bin Angestellter, ich bin Grundschullehrerin, ich bin Vater von 5 Kindern. So. Das sind ja alles Beschreibungen von dem, was wir tun. Aber zu sagen, ich bin, ist etwas, was nicht von außen geprägt ist, sondern von innen her, was natürlich zu einem Tun führt. So, wenn wir an anderer Stelle, ich will das nur kurz anreißen, wenn wir die Namen Gottes anschauen, dann steht da, ich bin der Gott deiner Rettung. Und natürlich führt es zu einer Handlung, dass er Mensch wird, dass er auf die Erde kommt, dass Jesus sein Leben gibt, weil er uns liebt und sagt, weil ich Rettung bin, finde ich einen Weg. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und weil ich Arzt bin und weil ich heil bin, finde ich einen Weg, dass du heil werden kannst. Natürlich führt es zu einer Handlung, aber nicht die Handlung bestimmt, wer ich bin. Nicht, weil ich Geschäftsführer bin, deshalb bin ich frei, sondern weil ich frei bin, kann ich Dinge tun. Also, das Beispiel passt nicht ganz. Aber soll ich Neues finden oder versteht ihr, was ich meine? Okay, super. Also, ich bin, der sendet mich. Und dann bindet Gott Mose ein in eine größere Geschichte. Ich sende dich, aber der dich sendet, ist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Und jetzt sende ich dich, so wie ich die Generationen vor dir auch gesandt habe. Dein Leben ist nicht isoliert. Deine Lebensbiografie ist nicht isoliert. Und es gibt irgendwie zwei Dinge, wie du damit umgehen kannst. Die eine ist, wenn es dir geht wie der Lydia, also wo du echt denkst, wow, Da gibt's eine Geschichte Gottes in meiner Lebenslinie. Lydias Oma war Mitgründerin, Uroma, siehst du? Lydias Uroma war Mitgründerin einer Gemeinde in ihrem Dorf. Und da ist eine Linie, wo die Uroma Dinge gemacht hat, wo die bis zu Lydia anhält, die auch Mitgründerin ist in Broles, in hier bei uns mit. Da ist eine Linie. Scheiße. Meine Lebenslinie sieht irgendwie anders aus. Ich habe nicht so eine Uroma. Und ich glaube, ein Fehler, den wir oft begehen, ist, dass weil wir nicht sofort den Segen da drin sehen und die offensichtliche Handschrift Gottes, dass wir oft uns komplett abschneiden und versuchen, komplett neu zu starten, unabhängig von unserer Geschichte. Schau, ich bin tief davon überzeugt, dass wir in dem Moment, wo wir Jesus einladen, dass wir neu sind. Aber gleichzeitig haben wir eine Lebenslinie, aus der wir kommen. So, ich will da heute ein bisschen drauf eingehen. Und Gott spricht hier zu Mose und so sendet er ihn. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen anschauen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich fange mal kurz bei Jakob an. 1. Mose 28. Jakob ist der zweitgeborene Sohn. Esau war der Erstgeborene. Und der Erstgeborene zu sein, hatte damals wirklich Verpflichtung und Segnung. Heute ist ja so, meistens wenn man Kinder hat, nimm dein Vermögen, teile es durch die Anzahl deiner Kinder und gib jedem, was er bekommt. Damals ging das Erbe des Vaters an den Erstgeborenen über. Und ich bin erstgeboren. Ich muss mit meinem Papi reden. Was ich ihm nicht sagen muss, ist, dass der Erstgeborene dafür verantwortlich war, dass es erhalten wurde, dass es der ganzen Familie gut ging, dass es im Sinne der Familie weiterging. So, der Erstgeborene war verantwortlich für die ganze Sippe. Esau hat es irgendwie nicht geschätzt und Jakob wusste um diesen Segen, der sowohl materieller Art war, als, und das war sein Hauptanliegen, wo der Segen Gottes und dass Gott mit mir ist, weiterging von dem Vater auf den Sohn. Und so hat er sich dieses Erstgeborenenrecht, durch einen cleveren Schachzug einen Deal mit seinem Bruder ausgehandelt und hat sich das geholt. Und als sein Bruder realisiert hatte, auf was er sich eingelassen hat, hat er versucht, diesen zu verfolgen. Deshalb ist Jakob auf der Flucht und dann flieht er und er kommt an einen Ort und bleibt dort nachts liegen, legt sich hin. Und dann heißt es in Vers 15, also Gott redet zu ihm und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze und er gab diesen Ort den Namen Bethel. Zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und dann legt Jakob ein Gelübde ab, was er tun will, wenn er wieder in Frieden nach Hause zu seinem Vater kommt. Und das sagt, das muss ich nochmal vorlesen. Wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und, oh, sag mal, und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir sicherlich den zehnten Teil geben. Die Jahre gehen ins Land, 20 Jahre. Und Jakob kommt zurück an diese Stelle. Und dann heißt es in Kapitel 35, 1. Mose 35, und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf, also nach Deutsch spricht man Bethel, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Und so bereitet Jakob alle, die mit ihm sind, darauf vor. Er ist irgendwie groß geworden, er hat einen großen Stamm. Das sind Leute, die ihm dienen. Das sind Leute aus anderen Kulturen, wo er war. Er lässt die sich reinigen, da werden fremde Götzen hinweggetan. Und dann machen sie sich auf den Weg. Und jetzt erscheint Gott dem Jakob zum zweiten Mal und segnet ihn. Und Gott spricht zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen. Und Könige sollen aus dir hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Nachkommen nach dir geben. Und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Und es gibt etwas, was ich wirklich spannend finde in dieser Geschichte. Da ist Jakob, er hatte vor gut 20 Jahren dort seine erste Begegnung und Jakob spricht, an diesem Ort ist Gott, deshalb soll dieser Ort heilig sein. Und dann zieht er von dort aus weiter und er erlebt, wie Gott an anderen Orten auch bei ihm ist und ihm Gunst schenkt. Und er kommt als Gesegneter zurück an diesen Ort Bethel, um dort Gott nochmal einen Gedenkstein aufzurichten. Aber ich glaube, das wirklich Spannende ist, sind zwei Dinge. Dieser Ort ist auf der einen Seite ein Gedenkstein, ein Gedenkort, und auf der anderen Seite ist dieser Ort auch ein Ort von Offenbarung. Und zwar ist die Offenbarung, wenn wir das mal durchlesen, ich kürze das etwas ab, die Offenbarung, dass Jakob angefangen hatte und sagte, an diesem Ort ist Gott. Kennen wir das? In dieser Familie, Lydia und ihre Vorfahren, da ist Gott drin. Und auf einmal entdeckt Jakob, Gott ist nicht in einem Ort. Also er war an einem Ort, wo ich war. Und an dem anderen Ort, wo ich war, war er auch. Und in dieser Situation war Gott auch. Gott wohnt nicht in Orten, sondern Gott wohnt in mir. Hier ist eine Offenbarung. Gott ist mit mir, egal wo ich hingehe. Es sind nicht die heiligen Orte, weil Gott dort ist, sondern weil Gott in mir ist, erlebe ich sein Heiligsein, egal wo ich hingehe. Da ist die große Offenbarung, die Jakob in diesem Leben hat. Und das Spannende ist, die Lebensbiografie von Jakob ist schwierig. Die Lebensbiografie von Jakob ist schwierig. Das Erstlings, den Erstling, erstgeborenen Segen hat er sich durch einen faulen Trick von seinem Bruder gezockt. Er musste fliehen. Er musste fliehen. Und Jakob heißt irgendwie Fersenhalter, weil er sich schon bei der Geburt darum gekämpft hat, der Erste zu sein. Und Gott tut etwas Besonderes. An diesem Ort, als er Jakob zurückbringt in das Land, weil Gott ihm versprochen hat, ich will mit dir sein und ich will der Gott deiner Familie sein und ich werde dir das Land geben, das ich deinen Vätern gegeben und verheißen habe und dein Vater hat dich gesegnet, obwohl er dachte, du bist Esau. Ich stehe zu dir und ich gehe mit dir in diesen krummen Wegen. Ich werde dich da nicht verlassen. Ich werde in der krummen Lebensbiografie, ich werde dort mit dir sein und ich werde es verändern. Und Gott gibt Jakob einen neuen Namen, Israel. Er kommt heim aus dem Land, aus dem er geflohen ist, weil er es dort nicht ausgehalten hat. Und weil er Gott in seinem Leben hatte, konnte er zurück in dasselbe Land, um in dieselben Umstände Frieden und Segen zu bringen. Ich glaube, da ist wirklich etwas, was Gottes Art mit uns allen beschreibt. Dass wir manchmal aus Situationen fliehen, warum auch immer, oder gerne fliehen würden und manchmal zu feige sind und andere machen es und hinterlassen auch Schaden, wie auch immer. Und Gott bringt uns raus, füllt uns mit seiner Gegenwart und bringt uns zurück, damit wir ein Segen sein können. Gott nimmt uns aus Umständen, aus denen wir fliehen müssen, aus unterschiedlichen Gründen, weil wir es nicht aushalten oder weil wir echt Fehler gemacht haben. Oder weil wir merken, nee, hier ist nicht gut zu sein. Und er nimmt uns raus und füllt uns mit seiner Gegenwart, um uns dann zurückzubringen, um in denselben Umständen Frieden und Segen und Gerechtigkeit und Heil zu bringen. Das ist irgendwie Gottes Art. Und Gott nimmt das, und damit wir uns selber sicher darin sind, dass wir als neue Persönlichkeiten zurückkommen, gibt Gott uns sogar einen neuen Namen. Damit wir nicht als die Alten und in der alten Gesinnung und in der alten Denkweise zurückkommen. Macht das irgendwie Sinn? Gott möchte unser Denken wirklich erneuern, dass wir in das Alte, was uns vorher geprägt hat und was uns früher zu dem gemacht hat, was wir auch sind, zurückkommen, damit wir es zu einem Ort machen, in dem Gott wohnt. Deshalb eine neue Gesinnung. Deshalb gibt er ihm einen neuen Namen. Irgendwie, das ist Gottes Art. Aber was ich ganz, ganz spannend finde, nee, es gibt noch eine Sache, die muss ich kurz einführen oder einschieben. Sie sind in Bethel und Gott erneuert nochmal dieses Versprechen, dass er mit Israel, also mit Jakob, jetzt Israel, eine Menge von Völkern hervorkommen lassen will und dass er dieses Land ihm gegeben hat. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, danach brachen sie von Bethel auf und es war noch ein kurzes Stück Weg. Und dann heißt es, da gebar Rahel, was seine Frau war, und sie hatte eine schwere Geburt. Als ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, du hast auch diesmal einen Sohn. Und es geschah, als ihr die Seele entschwand, also als das Leben aus ihr wich, weil sie am Sterben war, da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob stellte einen Gedenkstein auf über ihrem Grab. Das ist Rahels Grabmal geblieben bis zu diesem Tag. Und im nächsten Vers heißt es, und Israel zog weiter. Jakob beerdigte Rahel und Israel zog weiter. Jakob ist vor 20 Jahren aus seinem Heimatland geflohen. Das Leben hat ihn gezeichnet. Er hat Ungerechtigkeiten durchgemacht und er hat erlebt, Gott ist trotzdem mit ihm. Und er kommt an diesen Ort zurück und Gott erneuert dieses Versprechen, ihm mit ihm zu sein und ihm das Land zu geben. Und er macht sich auf und seine Frau stirbt bei der Geburt. Und obwohl sie stirbt, muss er sich nochmal durchsetzen, was den Namen angeht, weil er sagt, der heißt nicht Benoni, der heißt Benjamin. Wir werden darüber irgendwie auch sprechen in diesen Lebenspredigten über das, dass, was es heißt, also was irgendwie auch Mannsein heißt und manchmal auch in Führung gehen und so, wir kommen da drauf, also irgendwie sehen wir da ein bisschen was. Und er tut es und seine Frau stirbt und dann heißt es, und Jakob beerdigte Rahel und Israel zog weiter. Schau, ich glaube, es gibt in unser aller Leben Situationen, die auf uns eindringen, die echt hart sind, die das Potenzial haben, uns zu lähmen, uns zurückrudern zu lassen, uns zu zerstören, uns innerlich, emotional abzulöschen, an der Güte Gottes zweifeln zu lassen. Und das ist alles möglich. Und es ist Raum für Trauer. Und es ist Raum für Abschied. Aber das, was Gott uns geben will, ist, und Israel, das Neue, zog weiter. Es gibt etwas, was Gott dir und mir geschenkt hat, an neuem Leben, was durch Ungerechtigkeit, durch Härte, durch Verlust, durch Anklage nicht zerstört werden kann. Wo wir in uns durch Gott eine Stärke haben, die sagt, das Beste wartet noch. Und die Entmutigung und die Depression und das Niedergeschlagensein und die Anklage und die Ungerechtigkeit werden das nicht auslöschen. Ich gehe weiter. Das ist Jakob, dem Gott einen neuen Namen gibt, eine neue Gesinnung gibt, der bis heute genannt wird als Stammvater von Israel, dessen Leben irgendwie Vorbild ist, obwohl es solche Brüche mit drin hat, wo Gott das Leben von ihm wirklich zu einem Sieg verwandelt und ihm einen neuen Namen gibt. Aber was ich spannend finde, als Gott mit Mose spricht, weil Mose ihn fragt, was soll ich sagen? Wer sendet mich? dann spricht Gott, der Ich Bin, der sendet dich. Der Gott Abrahams, Isaaks, ich hätte Israels gesagt. Israel, die gute Seite, das herrliche Ende, der verwandelte Mensch. Weißt du, wenn ich Gott wäre, dann würde ich von dem Markus erzählen, der erneuert ist, der irgendwie was hinbekommen hat, der irgendwie aus der Dunkelheit herausgerissen wurde und der in manchen Bereichen seines Lebens wirklich Sieg hat. Der Starke, der Gute. Und Gott spricht von Jakob. Er spricht von der schwierigen Seite. Er spricht von dem Betrug. Er spricht von dem, dass er sich da was erschlichen hat. Schau, das ist in der Tiefe des Evangeliums. Gott ist der, der dein Leben zu einem Sieg verwandelt und der dich am Ende wirklich zu einer Schönheit bringt. Aber Christsein ist nicht das Leben von denen, die ihr Leben hinbekommen. Es ist nicht für die Starken. Es ist nicht für die, die alles im Griff haben. Sondern Gott ist der Gott, der mit den Schwachen ist. Gott ist der Gott, der dich nicht verlässt in deiner Zerbrochenheit, in deinen schwierigen Momenten. Weißt du, jeder will mit den Coolen sein. Hat Gott auch kein Problem damit. Aber Gott ist auch der, der mit dir geht in deinen schwachen Momenten, auch in deinen dunklen Stunden, in den Momenten, wo du dich selber nicht ausstehen kannst, wo du zurückguckst und sagst, was war da los? Wie konnte ich innerlich so weit fallen? Das war etwas, was ich nie tun wollte. So wollte ich nie sein, so wollte ich nie handeln, so wollte ich nie denken. Ich wollte nie, dass ich so hoffnungslos bin. Ich wollte nie, dass ich so ungerecht zu meinen Kindern bin. Ich wollte nie über meine besten Freunde so lästern. Ich wollte nie meine Frau so behandeln. Ich wollte nie, dass meine Kinder dieses Gefühl haben. Ich wollte nie so mit meinen Eltern umgehen. Ich wollte nie meinen Chef so abzocken und Dinge abrechnen, die nur mir dienen. Ich wollte das nicht. Und Gott ist der Gott, der mit dir geht. Nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch in den Jakobszeiten. Und er schämt sich nicht, mit dir und auch mit diesen Momenten in Verbindung gebracht zu werden. Schau, da ist nichts Ruhmreiches dran. Aber das, was wir uns rühmen können, ist, dass Gott mit uns war. In den schwierigen Zeiten, in den Momenten, wo es wir verkackt haben. Dass er treu war, wo wir echt am Ende waren. Und in diesen Linien liegt ein Segen. Schau, Gott hat seine Geschichte geschrieben durch Abraham, durch Isaak und durch Jakob. Und das ist ein Segen, der bis heute weitergeht und auf den man sich beruft. Und es geht nicht darum, dass meine Lebenslinie vollkommen ist. Weder mein Leben, noch das Leben von denen, wo ich herkomme. Sondern, dass ich versöhnt bin und entdecke, Gott ist dort mit mir. Und da ist eine Kraft in dem, auch wo ich herkomme. Da ist nicht alles gut, das will ich gar nicht sagen. Ich kann vieles benennen, was auch was meine Kinder mal sagen werden über mich, was nicht gut war. Ich kann auch benennen, was in meiner Herkunftsfamilie schwierig war. Aber ich glaube, es gibt ein Prinzip, was es gilt zu entdecken. Jesus spricht mal davon. Das ist Matthäus 13, das ist das Unkraut von dem Weizen. Und dann kommen die Jünger und sagen, also er erzählt dieses Gleichnis, da ist ein Feld, da ist Weizen und dann kommt der Feind und sät Unkraut hinein und das Unkraut kommt auch auf diesem Feld hervor. Und dann kommen Leute und sagen, sollen wir dieses Unkraut herausreißen? Und Jesus sagt, nein, lasst es aufgehen oder lasst es wachsen, weil wenn ihr es jetzt herausreißt, werdet ihr auch den guten Weizen herausreißen. Deshalb lasst es beides zusammen wachsen und am Ende, wenn die Zeit der Ernte gekommen ist, dann wird man es herausreißen und man wird den Weizen sammeln. Und ich glaube, was Jesus uns lehrt, ist Folgendes. Wir haben manchmal eine Tendenz, die Fehler zu sehen und zu suchen. Und uns um Fehler und um Mangel zu kümmern, was wir alles nicht hatten und was uns alles Schlechtes angetan wurde. Und das ist alles wahr. Aber während wir uns darauf versteifen, reißen wir auch das Gute mit heraus. Schau, ich liebe meinen Opa bis heute. Einer meiner Highlights in den Ferien, die Oma hat das Schlafzimmer verlassen, ich durfte bei meinem Opa übernachten. Und ich habe den über Krieg gefragt und der hat mir wirklich viel erzählt, was ungewöhnlich war in dieser Generation und hat mir Fotos gezeigt von den Schiffen, auf denen er war und. Und mein Opa war mit im Krieg. Aber eins habe ich von ihm gelernt. Menschlichkeit. Weil er immer auch in den schwierigen Zeiten gesehen hat, dass das andere nur Menschen waren. Und eine Abneigung gegen Hass und Zerstörung. Das habe ich gelernt. Mein Opa war kein Heiliger. Aber das sehe ich in meiner Familie. Ich habe von meinem Opa gelernt, Großzügigkeit, an Entwicklung zu glauben. Das habe ich dorthin. Ich sehe auch manches, was wir in unserer Familie nicht hatten. Aber ich lasse mir das Gute nicht rauben, indem ich mich darauf fokussiere, wo das Unkraut in unserer Familie ist. Ich starte mein Leben nicht bei Null. Ich bin neu. Ich finde interessant, was Paulus sagt. Paulus sagt von sich selber, dass er Gott mit aufrichtigem Herzen dient seit Generationen. Und er spricht dasselbe über Timotheus aus, dass derselbe Glaube, der in seiner Großmutter und in seiner Mutter gelebt hat, höchstwahrscheinlich auch in ihm ist. Da ist etwas, was über Generationen da ist. Und interessant ist, hat sich Paulus nicht bekehrt? War er nicht ein ganz übler Verfolger der Gemeinde Jesu? Ich sehe nicht, dass seine Eltern und Großeltern und Generationen an Jesus gläubig waren. Er hat den Durchbruch in der Familie geschafft. Aber er sieht in seiner Familie etwas, da ist eine Aufrichtigkeit gegenüber Gott. Und dieses Erbe, das nimmt er und sagt, das ist etwas, das ist in meiner Linie und in dem bleibe ich treu.